Dieser Podcast ist für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet.
Hi, wir sind Kinder 18 Plus. Das bin ich, Markus.
Und ich, Elena. Und wir spielen hier ein paar Spielchen, machen uns eine entspannte Zeit.
Und nehmen das Leben nicht allzu ernst.
Also, wenn du Lust hast,
nimm dir ein Getränk oder einen Snack.
Und bleib dran.
Hallo!
Und herzlich willkommen!
Zu einer neuen Folge Kinder 18 Plus.
Heute sind wir mal gut gelaunt, ne?
Ja, heute sind wir gut gelaunt. Kannst du bitte, das stört mich schon die ganze Zeit, seitdem wir drin sitzen, kannst du bitte einmal den Lichtschalter, den Lichtschalter betätigen? Dankeschön.
Weil das jetzt so einen großen Unterschied gemacht
hat. Für mich schon.
Actually, Leute, es hat einfach gar keinen Unterschied gemacht.
Doch, für mich schon, weil für mich erstrahlst du jetzt in ganz neuem Licht.
Hat nur 5 Jahre gedauert. Obwohl, am Anfang mochtest du mich nicht, oder?
Ich muss kurz überlegen, was ich dir bisher gesagt habe. So.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, vielleicht haben wir darüber auch noch nie geredet.
Vielleicht nicht. Kann sein, dass ich dich nicht mochte. Aber ich glaube, also nicht mögen finde ich schon einen krass harten. Also, weil es gab eigentlich niemanden in der Klasse, den ich nicht mochte. Es gab nur Leute, mit denen ich mich eher am Anfang so connected gefühlt habe. Mit wem hast du dich so connected gefühlt am Anfang?
Ganz am Anfang, ich war ja wegen der Krücken, war ich ja an die Automenschen gebunden tatsächlich.
Mm, wer waren die Automenschen?
Celia und Philipp. Und Philipp hat mich immer mit hochgenommen und Celia hat mich immer nach Hause gefahren. Und da habe ich sie dann irgendwie am zweiten Abend oder so gefragt, ob sie einen Tee trinken möchte. Und dann am Anfang war ich richtig, richtig gut mit Celia.
Ja.
Aber irgendwie hat sich das dann verloren, wie das Leben so geht.
Die Wendung, wie das Leben so geht, wie das Leben so geht. Ja, okay, interessant, stimmt. Und ich war dann halt eher mit den Busleuten, was alle anderen Menschen waren.
Ja, ja.
Außer Moritz. Moritz war mit niemandem, weil der ist immer zu spät gekommen.
Und immer nur gelaufen.
Ist immer gelaufen.
Ja, und dann macht er schon viel, weil dann wurde ich ja auch mit Felix immer dicker, weil wir auch immer zusammen Fahrrad gefahren sind.
Stimmt, ja. Das ist
auch
einfach
witzig,
so, ne?
Dass man diese Schulwege, also, es ist ja auch ein Schulweg, ne?
Ist
diese
ein Schulweg.
Schulwege teilen übel viel.
Das wollte ich gerade sagen, aber ich hatte das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich so eine Freundin hatte, mit der ich richtig dick geworden bin, weil wir mit dem Fahrrad morgens immer zur Schule gefahren sind. Ja, das ist so. Schule hin, Rückweg, obwohl, ja, nee. Reden wir jetzt nicht
weiter. Wen konntest du am Anfang am wenigsten leiden?
Am Anfang am wenigsten? Mhm. Ich glaube, es gab niemanden.
Ganz ehrlich, so wie du gerade geguckt hast, Markus hat sich versucht, irgendwas zu verkneifen, sage ich euch.
Nein, ich sag das nicht. Ich finde das doof, weil vielleicht hören die Personen das ja und vielleicht nehmen die das dann nachher übel.
Ja, aber es hat sich ja geändert. Also
das
stimmt. Zum Beispiel, ich konnte Felix überhaupt nicht abstehen und jetzt ist er mein bester Freund. Aber wen ich am wenigsten abkannte damals, war Rosa. Und es hat sich ja auch so entwickelt.
Witzig.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht, was das Ding war, aber ich wette, sie mochte mich auch nicht am Anfang.
Ja, so, meinst du?
Ja, ich glaube schon. Und dann haben wir uns aber, ja, voll gut. Ich freue mich immer, wenn ich Rosa sehe und mit der einen Kaffee trinke.
Ja. Ja, ich glaube, die Person, also wenn wir wirklich davon reden, so wen ich am wenigsten mag.
Mochte,
stimmt. Wichtige Differenzierung. Ja. Mochte, das hat sich mittlerweile definitiv geändert. Dann würde ich sagen, ja, doch vielleicht dich.
Vielleicht doch mich, ja, oder?
Doch, vielleicht schon dich, ja. Ja. Aber das hat sich dann auch irgendwann erledigt. Also
ja,
irgendwann
wir waren die beiden, die zusammengezogen
sind. Ja, eben so crazy. Stimmt, ich glaube, das war auch. Glaubst du, das war für alle ein Schock, dass wir zusammengezogen sind?
Ich weiß auch, dass ein paar zu mir gekommen sind und meinten, hä, gerade ihr beide, ihr habt die ganze Zeit gesagt, ihr würdet niemals mit jemandem aus der Klasse zusammenziehen. Und das haben wir halt auch echt beide gesagt, ne? Mhm. Wir haben gesagt, nee, Privatleben, ich will ein privates Leben außerhalb der Schauspielschule.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Dass ich das gesagt
habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch gesagt hast. Okay, mm-hmm. Und dann ist es halt so passiert. Ich glaube, es war am Anfang schon ein bisschen Schock. So,
crazy,
dass so.
Ja.
Hä? Weil
aber
es ging
hat
auch
sich so
recht
ergeben.
Schnell irgendwie.
Ja,
ne?
Es ging super schnell.
Ja, ich wollte raus, du wolltest raus. Wir haben uns irgendwie privat auf einmal öfter getroffen, haben ein bisschen Spaß gehabt und waren dann so: Ja, komm, meine WG ist scheiße, deine WG ist scheiße, lass zusammenziehen.
Ja, stimmt. Aber wir haben auch gar nicht so lange zusammengelebt. Eigentlich nur ein halbes Jahr, oder?
Ja.
Ein großer Teil davon war Corona. Also ich glaube, im Endeffekt haben wir gefühlt nur so einen Monat zusammengelebt.
Aber dafür haben wir sehr viel guten
dafür
Shit in
gelebt.
Der Zeit. Ja, ja. Wir haben gelebt. Vor allen Dingen in der Corona-Quarantäne.
Vor allem in der Quarantäne, ja, das stimmt. Das waren auf jeden Fall wilde Zeiten. Ja. So, aber es geht nicht um unsere wilden WG-Zeiten heute, sondern heute, ich meine, eigentlich sind wir schon voll im Thema drin. Ja. Schule, Schauspielschule und so. Und wir dachten, wir können heute nicht wieder spielen, das geht leider nicht.
Nee,
weil heute ist Schule. Ho, 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 ho. Ja, Schule, aber das gibt's auch in der Schule.
AGs,
Arbeitsgruppen.
Gut, das ist manchmal ganz, was ist die, das, für was ist das eine Abkürzung?
Ich glaube, für Arbeitsgruppe,
oder? Arbeitsgruppe klingt doch super.
Findest du, das klingt super, weil normalerweise, also AG ist ja immer so,
eigentlich Spiel und Spaß.
Spiel und Spaß, so, ja, Spaß machen. Vielleicht haben dann die Erwachsenen gedacht, scheiße, wie verkaufen wir das jetzt, dass sie da eigentlich arbeiten? Ja, das ist Spiel-AG. Ja,
das kann schon sein.
Zeitungs-AG. Keine Arbeitsgruppe, ihr müsst nicht arbeiten.
Gab es bei euch eine Zeitungs-AG?
Ja, bei euch nicht?
Nee, wir hatten keine Schülerzeitung.
Echt nicht? Mm-mm. Keine, nix irgendwie, das ist krass.
Hey, im Schwabenland noch nicht, da gibt's doch keine.
Ich dachte, schaffe Häusle baue. Ist ja auch schaffen, so eine Zeitung schaffen, ist schon viel Arbeit.
Bei uns gab es dafür weitere Mathematik-AGs. Ja, also höhere
Mathematik-AGs.
Ja, ein bisschen Brainfuck.
Also es gab dann quasi nochmal, also wirkliche Arbeits-AGs.
Wer halt Ingenieur.
Oh, nee. Ach, aber erweiterte Mathematik, okay, dass man quasi über das hinaus, was man
sowas
in der...
sowas gab's.
Okay.
Aber also Musical-AG und Theater-AG hatten wir.
Mhm. Musical-AG hatten wir nicht, aber es gab so eine Musical-Gruppe für jugendliche Kinder in der Stadt.
Ja, bei uns war das irgendwie richtig doof, weil die AGs waren natürlich an Klassen gerichtet. Also die Musical-AG, die war Unterstufe und da durfte man dann auch danach nicht mehr rein. Aber man hatte dafür keine Theater-AG. Das heißt, wenn du künstlerisch tätig werden wolltest, musstest du in die Musical-AG. Okay. Auch wenn du nicht singen konntest. Und das ist halt richtig blöd. Und dann hatten wir in der Mittelstufe, gab es dann ein Loch, wo es gar nichts mehr gab.
Ja.
Und dann gab es, beziehungsweise es gab eine AG, aber aus der bin ich mit einer Freundin dann ausgetreten, war so ein bisschen...
Drama!
Ja, wir waren in der Probenwoche von der Wende und wir konnten die Lehrerin überhaupt nicht ab. Die hat irgendwie auch gar keinen Plan gehabt. Irgendwie war alles die ganze Zeit nur so halbgar. Wir haben kaum geprobt und dann war ich so, nee, ganz ehrlich...
Keinen Bock drauf.
Nee, mir war alles egal. Also.
Ihr hättet so ein Proteststück starten müssen. So, wir machen jetzt unser Stück und das wird dann...
Ja, wir sind dann gegangen mit den Worten, wir gehen jetzt ein für alle Mal.
Ja.
Okay. Und sind dann so gegangen.
Und sie so, wow, genau das hätte ich gebraucht.
Das Stück wurde dann nicht aufgeführt.
Oh, und alle waren richtig traurig.
Nee, die Hälfte war so, Gott sei Dank.
Warum
die Proben liefen einfach, es lief gar nichts an diesem Stück. Von vorne bis hinten, es war auch irgendwie, die wurde aus dem Boden gestampft, weil ich und besagte Freundin uns eingesetzt haben, dass es für die Mittelstufe eine AG im theatertechnischen Bereich
aber gibt. Aber wisst ihr, was ihr hättet machen müssen? Ihr hättet hingehen müssen zu der Lehrerin und sagen müssen, wir haben alle Bock zu spielen, wir wollen alle was auf die Bühne bringen, aber nicht mit ihnen. Wir machen das jetzt alleine, im Alleingang. Ciao.
Boah, das wäre...
Aber wie alt wart ihr? Mittelstufe?
Ja, wie alt war ich das?
14.
13 bis 12, 13, 14, glaube ich.
Ah ja, okay, nee, da macht man nicht alleine.
Ja, ja, das ist halt so. Okay, das
da braucht man schon ein bisschen Führung. Ja.
Ja, und dann die Theater-AG danach ist dann irgendwie auch, hat sich auch irgendwie aufgelöst, aber ich weiß auch gar nicht wie. Also gab es leider wenig, aber ich hatte dafür in der Oberstufe gab es ein Fach, was ich wählen konnte, Theater und Literatur. Und da haben wir ein Stück Entwicklung gemacht. Und da haben wir Märchenfiguren in eine Klapse gebracht. Das war auch ganz witzig.
Ah, sehr cool.
Also ich sag Klapse, weil ich dem sehr offen gegenüberstehe. Ich hoffe, ihr fühlt euch dadurch nicht angegriffen. Und da habe ich Rumpelstilzchen gespielt als Drogenjunkie. War echt auch richtig
sehr
cool.
Sehr hyper, oder? Oder was für Drogen waren, was waren das denn für Drogen? Was war seine Droge? Was war Rumpelstilzchens Drug of Choice?
Schon alles, was einen ein bisschen wegheben
Putsch.
Lässt. Also so,
ach so.
Ja, genau, dieses Putsch.
Upper oder Downer?
Nee, Upper. Okay. Aber wir haben das gar nicht so richtig besprochen. Ich meine, wir waren auch, ich weiß gar nicht, hätte der Lehrer eigentlich mal machen können. Was sind das für Drogen? Eigentlich, jetzt als Schauspielerin würde ich mir das direkt fragen. Was für Drogen ballerst du dir?
Ach so, und der war wahrscheinlich einfach nur so, ja, Drogen ist ja immer alles das Gleiche, egal was man nimmt, man ist dann irgendwie so komisch drauf.
Ja, und ich habe halt mit Smarties umgeworfen. So.
Ah, okay.
Aber es war an sich eigentlich eine ganz coole, coole Sache.
Ja, ich war auch, ich wollte nämlich eigentlich fragen, warst du in der Theater-AG, aber anscheinend warst du in der Theater-AG.
In der Musical-AG war ich auf jeden Fall, ansonsten war ich nicht wirklich.
Also bei uns gab es einmal eine Theater-AG, das war auch eine Stückentwicklung, da ging es um... Das war ganz cool eigentlich, weil sie hat uns gefragt, was ist ein Thema, was uns bewegt oder was uns interessiert. Und da meinten halt alle in dem Alter, also es war durchmischt. Es gab nicht so Ober-, Mittel-,
oh, das ist eigentlich
es war
viel,
so alle Stufen
das
haben damit
viel
gemacht.
Besser.
Ja, ist halt ein bisschen schwierig, wenn du dann so 5-, 6-Klässler hast und dann aber auch so 10-
mein
bis
Leben
11-Klässler.
Ist so Lego
da,
und die anderen
ja,
so.
Genau, da
meins
so
ist groß.
Ja. Nein. Da so ein Thema zu finden, was so alle betrifft, aber ja. Wir haben uns dann so auf Musik geeinigt und von da aus ist es dann so in
Oh, das ist ja gut, weil da kannst du ja viel machen.
Total. Und von da aus ist es dann so in so Punk und Hip-Hop gegangen, so die zwei Lager, die so gegeneinander sind und dann gab es so eine Taube, die so dazwischen steht.
Dann habt ihr so Gang-Battle-mäßig.
Ja, hätte man machen können, aber es war ziemlich lame. Ich weiß nur, dass ich einer der Hip-Hopper war. Und mein, ja, also wir am Anfang.
Du bist auch ziemlich hip. Ja. Und du hast auch ein gutes Hop.
Ja. Obwohl, ich glaube, heute würde ich eher Rock nehmen, weil ich habe das Gefühl, Rock ist so eine eher anarchische, weißt du? So, da kann man eher cooler, einen cooleren Charakter spielen.
Mhm, als verstehe so Hip-Hop. Ich würde aber Hip-Hop nehmen.
Ja? Ja, guck mal, wow.
Hey, ich wäre voll Eminem, ey.
Lustig.
Ihr habt ja gehört, wie gut du rappen kannst.
Und ich weiß noch, mein Auftritt war damals im Stück, war, ich bin auf die Bühne und habe dann gesagt: Hallo, ich bin Daniel, meine Freunde nennen mich Dan.
Okay. Ihr habt das ja nicht gesehen, aber Markus hat gerade einen sehr coolen Doppelschlag auf die Herzseite gemacht und danach beendet mit einem Peace-Zeichen.
Das war mein großer Auftritt damals und ich glaube, darüber hinaus hatte ich nicht wirklich eine Szene, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht mehr, worum es in diesem Stück ging, außer dass da diese Taube war, die irgendwie, also mit Taube meine ich halt eine Frau, eine Person, die nicht hören konnte, nicht den Vogel, weil das war auch ganz oft Confusion irgendwie, als wir über das Stück erzählt haben, waren alle mal so, hä, was macht da die Taube? Wir sind, nein, also die kann ich hören. Ach so, okay. Ich weiß, wie gesagt, nur noch, dass es darum ging, dass die irgendwie versucht hat, sich da zwischen den Gruppen zu etablieren. Keine Ahnung. Und dann aber in der Oberstufe war ich auch im Literaturkurs. Mhm. Es gab einmal praktische Literatur, sehr gut, und einmal halt so theoretische Literatur.
Scheiß auf theoretische Literatur.
Und es war so, wirklich, das war der schlimmste Moment meines Lebens, weil es wurde halt, weil alle wollten halt in die praktische Literatur.
Oh nein.
Und dann wurde halt ausgelost, es wurde ein Name nach dem anderen gezogen. Mhm. Und ich saß und dachte so, das kann nicht sein. Ich kann nicht in diesen Kurs kommen. Ja. Das kann nicht sein. Ja. Und mein Name wurde als letztes gezogen, Elena. Die Erleichterung, wirklich. Ja, die Erleichterung.
Das glaube ich dir.
Wie bei The Hunger Games, wirklich, so, wenn der Name rausgezogen wird.
Aber Markus Schmeise.
Ich so, ja, nimm mich, ich bin ein Tribut. Haben Felix nicht gerade angefangen zu gucken wieder. Die Tribute von Panem. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war so meine Theatererfahrung. Dann Literaturkurs, da haben wir auch eine Stückentwicklung gemacht. Da ging es dann um Social Media und wie gefährlich das Internet ist. Das war übrigens die gleiche Lehrerin, die das Stück also. Ja, die
und hat war das so. Cool?
Das war sehr cool, tatsächlich. Das habe ich richtig gefeiert. Da war ich, wir hatten alle so Nicknames. Wir hatten so ein T-Shirt, wo vorne unser echter, also Markus drauf stand und hinten war dann so unser Nickname, unser Online-Nickname.
Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee.
Und dann haben wir halt am Anfang des Stückes das so umgedreht, um zu zeigen, dass wir uns jetzt einloggen. Und dann waren wir halt in diesem Online-Bereich.
Okay.
So. Ja, es war tatsächlich, also die Idee ist eigentlich ganz cool, wenn man so drüber nachdenkt. Und es war sehr tanztheaterisch, also viel Performance und so, ja. Ich weiß, wie hieß ich denn nochmal?
Hast du ein Video davon?
Die ganze Performance auf DVD, ja, aufgenommen. Was, guckst du
mich so an? Lass uns das bitte mal anschauen.
Nein. Ich glaube, du würdest es richtig lustig finden, so die ersten 10 Minuten, dann würdest du denken, gut, reicht jetzt auch. Ja, es ist halt Schultheater, so, weißt du, du musst überlegen, was sich unsere Eltern da gegeben haben. Und da wir auch noch 5 € bezahlt oder 10 oder was auch immer. Aber naja, wir sind heute in der Theater AG, weil wir mit euch ein bisschen über den Schauspieljob reden wollten, um ehrlich zu sein. Wir hatten ja doch schon vor ein paar Tagen so einen Post gemacht, wo wir euch nach Fragen dazu gefragt hatten, ob ihr Fragen habt. Kam jetzt nicht so viel bei rum, wenn wir mal ehrlich sind, aber ich glaube, wir können ganz gut trotzdem darüber erzählen, weil ich weiß nicht.
Das ich mache ja ganz viele Publikumsnachgespräche auch und das sind auch viel die gleichen Fragen.
Mhm. Ja, genau. Und mir geht es halt darum, diese gleichen Fragen finde ich als Schauspieler halt meistens sehr anstrengend und nervig. Und ich glaube, ich
finde es ganz cool. Bessere Fragen, die
bessere
man stellen
Fragen,
kann.
Die man stellen kann. Aber also finde ich auch schwierig, weil ich habe mir dann heute mal darüber Gedanken gemacht, so, was wären denn so Fragen, die ich gerne gestellt bekommen würde. Also nur mal, um das mal so klarzustellen für alle, die vielleicht noch nicht mit Schauspielern viel gesprochen haben oder so. Die meiste Frage, die man ja irgendwie stellt, ist es anstrengend, so viel Text zu lernen?
Ja, immer dieses Text lernen.
So, das Text lernen oder kann man dich dann im Fernsehen sehen?
Ja.
Oder wo spielst du so oder so? Oder, wo
oder
kann
was
man
ich ganz
sehen?
Oft gefragt werde, was ich auch immer krasse, machen Sie das beruflich oder als Hobby?
Ja.
Und dann denke ich immer so, boah Bruder, du hast doch gerade gesehen, dass ich hier 50 Minuten mir den Arsch abgearbeitet habe. So.
Ja. Das ist einfach krass. Und ich finde, das sind immer so Fragen, die hauen mich als Schauspieler immer so, also entweder richtig nervig oder die hauen mich so richtig raus. Weil, ganz ehrlich, also es gibt so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was ein Schauspieler einem auf die Frage antworten kann. So, was machst du eigentlich gerade so? Weißt du, entweder er sagt nichts oder er sagt, er macht was. Mhm. Und das war's.
Okay. Ich zieh mir mal irgendwas aus dem Arsch.
Ja, aber weißt du, das ist es halt eben so. Immer dieses sich was aus dem Arsch, das Gefühl, man muss sich was aus dem Arsch ziehen oder so, weißt du. Weil
es ist allein schon schwierig, vielen Menschen so
Freischaffenheit zu erklären. Ja. Ja, total. Also eine Selbstständigkeit.
Aber was ich immer schön finde an Fragen, sind halt Fragen, die bezogen sind, das ist jetzt natürlich schwierig in dem Moment, aber die bezogen sind auf die Inszenierung. Gut. Wenn dann so Fragen gestellt werden, so wieso lasst ihr da den Luftballon steigen oder sowas.
Weil so, ich welche mag Fragen das so, sind cool, ja.
Ja, weil dann kann man über Interpretationen reden.
Total.
Und dann finde ich, ich frage dann auch immer gerne das Publikum direkt zurück, ja, was glaubst du denn?
Total.
Um halt so zu wissen, wie kommt es denn überhaupt an?
Total, ja. Aber in der meisten Zeit, wenn man mit Leuten spricht und dann halt erzählt, ich bin Schauspieler, dann ist es ja meistens nicht nach einer Vorstellung, sondern irgendwie auf einer Party oder so. Und dann kommt ja halt eben meistens die Frage, ah, okay, und kannst du davon leben?
Oh, das, so. I try.
Und ich denke mir dann immer so, das ist auch ein bisschen dreist, weil wenn mir jetzt jemand erzählt, er ist irgendwie Beamter im Stadthaus, dann frage ich ihn ja auch nicht, ah, okay, und kannst du davon leben? Wie viel verdienst du da so?
Ja, ja.
Weißt du, das finde ich immer so, ich habe das Gefühl, das ist immer so eine, eigentlich möchten die Leute wissen, wie viel man verdient.
Mhm.
So.
Ja, weil die Menschen glauben, entweder bist du brotlos.
Ja.
Oder du machst richtig, richtig viel Geld, weil im Film musst du ja richtig, richtig viel Geld machen.
Ja, aber die Realität ist, also ganz ehrlich, Schauspiel ist auch einfach ein schwieriges Metier. So.
Vor allen Dingen durch die Gelderkürzung vom Staat.
Durch die Gelderkürzungen vom Staat, genau. Aber entweder spricht man mit einem Schauspieler, der gerade nicht arbeitet, oder man spricht mit einem Schauspieler, der
viel zu viel arbeitet
und super viel zu tun hat. So,
was echt oft so.
Anderes dazwischen gibt's halt irgendwie nicht. Und meiste Zeit spricht man aber halt mit einem Schauspieler, der nicht arbeitet.
Ja, weil mit denen, die viel zu viel arbeiten, mit denen sprichst du auch
mit
nicht.
Mit dem spricht man nicht, genau. Der hat keine Zeit, um irgendwie in Partys rumzustehen oder
da
so.
Da werden Menschen verbrannt, wirklich.
Ja, so. Und dann deswegen denke ich mir so, was würde ich denn
aber ich
lieber
finde,
gefragt werden in so einer Situation? Ja, was würdest du gerne gefragt werden auf
einer
Party?
Wo man immer anfangen kann, ist doch, wie wird man Schauspielerin?
Ja, genau, stimmt.
Ich finde, das ist so der Anfang, wo man dann anfangen kann, weil man kann sagen, okay, es gibt Schauspielschulen, ich kann dir das genau erklären, es gibt Vorsprechen, dann was ist ein Vorsprechen, dann kann man darauf aufbauen, weißt du?
Ja, genau.
Da kommen dann viele Fragen, vielleicht wisst ihr das auch gar nicht, das können wir ja mal erklären. Also tatsächlich, wenn man Schauspielerin werden möchte, dann kann man das auf mehrere Wege machen. Entweder man sagt direkt, hey, ich schreibe an CasterInnen, ich versuche es über Studiefilme irgendwie in einen Film zu kommen. Wenn du auf die Bühne musst, ist es unausweichlich, an einer Schauspielschule zu sein.
Ja, das stimmt.
Da musst du dann die Ausbildung machen. Die Ausbildung geht 4 Jahre und um dich zu bewerben, musst du halt an Schauspielschulen vorsprechen. Damit ihr mal das einordnen könnt, es gibt 15 deutsch, also
ungefähr,
roundabout 15 staatliche Schauspielschulen im deutschsprachigen Bereich.
Österreich, Schweiz. Österreich, Schweiz, genau.
Und die nehmen pro Jahr circa 10 außer 2, die nehmen so 20. Die machen ja zweimal, Max Reinhardt und Busch nehmen, glaube ich, zweimal im Jahr auf. Ansonsten nehmen die circa so 10 Personen auf. Pro Jahr.
Pro Jahr.
Von diesen 10 Personen versuchen sie immer hart darauf zu achten, dass die Hälfte männlich und die Hälfte weiblich ist.
Ja, meistens sogar eher mehr Männer als Frauen.
Und an größeren Schulen kommen da schon mal so 800 BewerberInnen bei rum.
Ja.
Das heißt, und natürlich auch, ja, bei den BewerberInnen sind meistens immer mehr Frauen als Männer.
Ja, sagen wir mal so 500 Frauen, 300 Männer.
Ja. Das heißt, ich hatte das irgendwann mal ausgerechnet, als ich selber vorsprechend war, die Wahrscheinlichkeit, an einer Schauspielschule genommen zu werden, einer staatlichen, renommierten, ist unter 1%.
Ja, sind extrem, extrem gering.
Das bedeutet auch, du gehst halt ganz viel vorsprechen.
Ja.
Also an wie vielen Schulen warst du? Du hast eine ganz große gemacht,
ich
oder?
Ich habe eine große Runde gemacht. Ich war, glaube ich, an allen Schulen in Deutschland außer Leipzig und ich war niemals in der Schweiz oder in Österreich. Da war ich nie. Aber ich war immer in allen Schulen und das zweimal, also 2 Jahre. So. Und es gibt dann immer so Vorsprechjahrgänge sozusagen. Also
ja,
weil
man trifft sich immer wieder. Hi,
ne?
Von Falkenberg, ne? Ja.
Und das macht halt die Wahrscheinlichkeit noch mal geringer, komischerweise, dass es immer die gleichen 800 Leute sind, weil meistens ist es halt so,
dass manche an zwei Schulen
zwei Schulen halt in die Endrunden kommen, vielleicht sogar angenommen werden, den Luxus haben, sich zu entscheiden oder so, weil sie irgendwie was haben, wo die Schauspielschulen sagen, geil, damit wollen wir auf jeden Fall arbeiten oder weil die halt einfach schon von Natur aus eine krasse Präsenz mit sich bringen. Und das ist schon mal eine ganz, ganz große Hürde. Also wenn man ans Theater will, dann ist einfach so, dann braucht man eine Schauspielausbildung. Und das ist halt wirklich hart, da reinzukommen.
Ja.
Es ist hart. Man kann natürlich auch an eine private Schauspielschule oder an eine halbstaatlich private, so wie wir das gemacht haben. Da ist es dann, bei uns war es nochmal ein bisschen einfacher, und an einer private ist es sowieso nochmal viel einfacher. Da gibt es meistens gar keine Vorsprechverfahren, und die sind eher so ein bisschen.
Es gibt viele, die auch hinterher telefonieren. Ich hatte mal am Anfang, bevor ich Schauspielstudium machen, also ich wollte Schauspielstudium machen, hatte mich an den großen beworben und oder beziehungsweise an allen staatlichen. Ich habe auch so ganz einfach ZAV aufgemacht. Die erste Schule, die da stand, war Alados, wegen alphabetisch geordnet. Okay, ja. Dann habe ich mich aber an so an allen, die noch offen hatten, weil ich war sehr spät dran, habe ich mich beworben und habe halt zur Vorbereitung an einer privaten einen einwöchigen Schauspielworkshop gemacht. Das ist auch was Gängiges.
Dass man vorher sich nochmal vorbereitet.
Genau, ne? Geht nicht unvorbereitet. Tut euch das nicht an. Ihr werdet so. Also, ich habe asoziale Sachen gesehen, ich habe, also wo auch die PrüferInnen dann wirklich sehr ausfallen wurden und meinten von wegen, du hast gar kein Talent, geh wieder. Wo ich mir dachte, nee, das hat ihr noch nie jemand erklärt, wie Schauspiel eigentlich geht.
Ja.
So, also.
Es gibt natürlich Leute, die bringen von Natur aus einfach was mit, eine krasse Bühnenpräsenz, eine krasse Skill schon irgendwie. Ja. Die machen das dann nicht. Aber ich glaube, viele, viele Leute machen das tatsächlich dann so wie
holt
du.
Sich
die,
einen
holen sich einen Trainer. Ja, holen sich einen Schauspieler, der mit denen einmal arbeitet, einmal drüber guckt. Es reicht ja manchmal schon, einmal drüber zu gucken.
Ich bereite auch vor, falls jemand von euch Interesse hat.
Meldet euch. Schamlose Eigenwerbung.
Schamlose Eigenwerbung. Ja, total. Wirklich. Aber wenn nicht hier, wo dann?
Wo dann?
Aber, ja. Und dann, wenn man dann genommen wird, da freut man sich erstmal riesig.
Riesig, weil das riesig, ist schon mal ein riesig, ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung.
Wir haben alle geweint, glaube ich auch. Fast alle haben geweint.
Ja, ich glaube schon. Weil es schon, es ist schon ein krasses Gefühl.
Ja, auch so eine Entlastung, wenn man es endlich geschafft hat.
Ja. Und ich meine, dass die Sache ist, warum viele dann halt diesen Weg gehen, diesen sehr schwierigen Weg, und nicht sagen, ach komm, dann mache ich halt, schreib den Casterin und so. Weil sobald man in diesem Theaterding drin ist, sind halt die Jobwahrscheinlichkeiten nochmal um Vielfaches höher. Weil, und also da halte ich weiter dran fest, ich glaube, man kann als Theaterschauspieler immer in den Film reingehen, ohne irgendwie eine große Weiterbildung, Ausbildung. Man kann aber als, wenn man im Filmbusiness gestartet hat, kommt man schwer auf die Bühne.
Das stimmt. Wobei ich habe auch schon ich glaube, dass auch wenn du viel Theater spielst, dann in den Film zu kommen, wirst du auch belächelt.
Ja.
Also das ist auch so. Aber da hast du recht. Den Punkt, den finde ich tatsächlich auch ganz gut. Aber ich finde das immer, es gibt auch manche private, also einen Freund habe ich, Fabi, der hat ja an der Filmhochschule studiert, extra nur für Film, und der spielt jetzt auf Bühnen.
Ah ja, guck.
Also der hat so rumgemacht quasi. Aber war halt trotzdem auch an der Schauspielschule, ne? Ja. Muss man auch sagen.
Man braucht einfach die Ausbildung, weil was man im Endeffekt lernt an der Schauspielschule ist
Handwerk.
Das Schauspielberuf ist nämlich ein handwerklicher Beruf. Ja. Und da kommen wir nochmal zurück zum Thema am Anfang, wie es ist, so wenn Leute dann fragen, und wie verdienst du und so? Ne.
Ja,
ich habe das Gefühl, dass immer die Erwartungshaltung, dass man einen irgendwo sehen muss auf einer Bühne oder so. Aber zu diesem Schauspieljob gehören so viel mehr Sachen dazu, weil ein Handwerker, der repariert ja auch nicht nur Toiletten, so, sondern der macht ja ganz viele verschiedene Sachen. Du kannst als Schauspieler ja auch einfach nur Werbetexte einsprechen, du kannst, so wie Elena, Coachings machen, Kurse geben.
Ich habe ja auch schon, bei Dokus habe ich auch schon gesprochen.
Ja, genau. Sprecherjobs gehen auch irgendwo, Werbung natürlich, so Kleinigkeiten, ne? Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und meistens ist es halt so, dass du oft auch in Prozessen, also in so Casting- und Vorsprechprozessen drin bist. Das heißt, du kannst gar nicht immer sagen, so, ich mach grad das, weil man meistens in Prozessen drin ist. Ich bin zum Beispiel auch so.
Du bist sehr viel in Prozessen drin, ne?
Ich bin oft in Prozessen drin und ich habe auch keine Lust, also ich bin da so paranoid beziehungsweise abergläubisch. Ich habe das ganz immer erlebt, wenn ich, bevor irgendwas feststand, ich was unterschrieben habe oder schon was gedreht habe oder schon irgendwie was, darüber gesprochen habe, dass es da nicht mehr stattgefunden hat. Das ist mir bisher immer passiert.
Aber in letzter Zeit ist auch viel nicht stattgefunden, worüber du nicht geredet hast, oder?
Nee.
Ah, okay.
Alles, was nicht stattgefunden hat, also wenn was nicht stattgefunden hat, dann habe ich meistens darüber vorher gesprochen oder dann darüber gesprochen. Aber wenn was noch nicht feststeht, dann rede ich nicht drüber. Da bin ich ein Buch mit
sieben
Siegeln.
Das weiß ich tatsächlich auch.
Ja, weil da bin ich echt paranoid mittlerweile geworden. Plus, weil das immer so die Erwartungs...
Ja, und dann denken alle Leute an einen. Ja. Und das, das war immer auch das Schlimmste bei beim Vorsprechen, wenn man da nach Hause gekommen ist. Und wie lief's? Und du bist so schon eigentlich am Heulen, weil du denkst, wenn es jetzt nicht, wann dann? Das muss doch jetzt langsam. Ja. Dann macht es das irgendwie nur noch schlimmer.
Ja.
Und wenn man dann so getröstet wird, ne?
Ja, total. Naja, auf jeden Fall hat man dann vier Jahre lang Berufsausbildung. Oder,
Studium. Und es ist wirklich...
Ist ein sehr praktisches Studium auch.
Ja, und ich bleibe auch dabei, dass das Schauspiel, gutes Schauspiel braucht nicht viel Talent. Das ist jetzt steile These, die ich in den Raum werfe. Ich sag, gutes Schauspiel kann funktionieren über sehr, sehr viel Technik.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, wenn du einen Laien nehmen würdest, einfach jemanden von der Straße und ihm ganz genau sagen würdest, merk dir jetzt ganz genau, was du tun sollst in dieser Reihenfolge und sag den Text ganz genau so und weiche nicht davon ab, mach es ganz genau so und er setzt das dann um, würde man keinen Unterschied merken.
Ich mach das oft. Ja. Es ist wirklich krass. Ich habe teilweise, spreche ich nur nach Gehör. Teilweise, ich habe irgendwie, also es gibt immer, ich merke immer so, je nachdem, bei welcher Stelle ich bin, wie ich das, das sind auch spannende Fragen. Wie arbeitet ihr? Wie ist das?
Ja.
Worauf achtet man da so? Wie lernt man oder was ist das Wichtigste bei dem? Mich hat mal ein Taxifahrer tatsächlich, habe ich mal gefragt, wenn du mir jetzt eine Sache sagen würdest, die ich jetzt so umsetzen könnte, was würdest du mir raten? So, also aus dem schauspielerischen Kontext raus. Und ich meinte dann, wahrnehmen. Dir die Zeit zu nehmen, wahrzunehmen, weil nur dann kannst du reagieren.
Ja. Das ist ein guter Tipp, ja.
Ja, und so Sachen, das lernt man wirklich im Schauspiel. Wir sind in die Schauspielschule gekommen, wir haben erstmal sprechen gelernt, dann haben wir laufen gelernt, dann haben wir Briefe öffnen gelernt, Türe öffnen.
So. Ja, so die einfachsten Prozesse. Ja,
weil das Wichtigste am Schauspiel ist eigentlich die Bewusstseinsentwicklung dahinter. Ja. Also das Bewusstsein für den eigenen Körper zu entwickeln, um dann halt daraus ein Gefühl und ein Gespür für die Wirkung zu entwickeln, die man damit hat.
Ja.
Und dann kann man Wirkung steuern. Und das ist das, was wir beruflich machen.
Dann kann
machen.
Man halt darstellen, Sachen darstellen. Ja, was es ja im Endeffekt ist. Es ist ja eine darstellende Kunst.
Ja, total.
So, total. Man muss sich erstmal bewusst werden, was man überhaupt tut, damit man weiß, was man den Leuten erzählen möchte. So, ja, super interessant. Guck mal, wie wir uns jetzt schon darüber unterhalten. So eine Unterhaltung würde ich gerne mal auf einer Feier führen und nicht, oder auf einer Party oder sonst irgendwo. Nicht so, dann sieht man dich dann bei einem Tatort.
Es ist auch so traurig, dass der Tatort das Größte ist.
Ja, wirklich. Mann. Ich glaube, das ist halt das. Aber ich glaube, also wir geben den Menschen gerade auch irgendwie einen schlechten Ruf, weil ich glaube, viele Leute haben einfach wirklich gar keine Ahnung.
Ja,
total. Gar keine Ahnung. Total. Und dann aber direkt mit so einer Frage zu starten, wie, wie viel verdient man da? Oder, weißt du, wenn ich keine Ahnung von einem Beruf hätte, dann würde mich doch, wie du gesagt hast, erstmal interessieren, wie komme ich überhaupt dahin? Warum machst du das?
Ich glaube, ich würde mal, was macht man da? Aber ich glaube, das ist halt immer so impliziert, dass die Leute denken, ja, ich weiß ja, was du machst, du spielst Schau.
Genau.
Du spielst Schau.
Ja, ist ja so, du spielst Schau. Ja.
Und da denke ich mir so, nee, das ist eigentlich, aber ich habe das sogar immer.
Das ist so viel mehr.
In meiner Bewerbung steht auch tatsächlich drin, ich habe ein Motivationsschreiben dann hingeschrieben und da ist auch erster Satz, ich sehe mich als Handwerkerin, nicht als Künstlerin.
Ja. Wow.
Andere machen gute Dächer, ich mach gutes Spielchen.
Nicht in diesem Podcast.
Aber das ist ja auch ein anderer Rahmen.
Mhm.
Das haben wir übrigens auch gelernt in der Schauspielschule, Selbstschutz. Ganz, ganz wichtig.
Ja, darüber habe ich auch in meiner Diplomarbeit geschrieben, weil es ist nochmal ein großer Unterschied oder deshalb ist die Ausbildung so wichtig.
Ja, wir mussten eine Diplomarbeit machen, by the way.
Wir haben eine Diplomarbeit geschrieben. Sie hatte nur 20 Seiten, also meine, aber...
Meine hatte 30.
Ah ja, also mit Inhalt, allem drum und dran. Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, reiner Text waren 20 Seiten und dann alles, was drumherum kommt, noch dann vielleicht 25.
Wir mussten auf jeden Fall eine wissenschaftliche, die Wissenschaftler müssen nichts Künstlerisches machen.
Ja, eben. Stimmt, eigentlich müsste man sagen, die Wissenschaftler müssten jetzt auch mal, obwohl,
kommt
drauf
jeder
an, manche
mal
müssen
singen.
Ja Experimente machen, das könnte man ja auch als Kunst bezeichnen, wissenschaftliche Kunst. Aber was ich sagen wollte, ist, da ging es halt auch in meiner Diplomarbeit, ging es halt auch um diesen Selbstschutz, warum der so wichtig ist, dass man den lernt, weil du musst halt lernen, am Ende so eines Theaterabend, so, das auch so dazulassen im Theater, auf der Bühne,
bist
das mitzunehmen.
Bist du schon mal hängen geblieben auf einer Rolle?
Nee. Mm-mm. Nee. Ich glaube, dafür habe ich eine Rolle noch nie nah genug an mich rangelassen.
Ich schon, und ich sagte, ich weiß auch genau warum, und das ist auch ganz witzig, weil ich weiß von diesem Monolog nichts mehr. Ich weiß kein einziges Wort und das ist eigentlich echt unüblich für mich. Eigentlich irgendwo sind die Texte noch in meinem Hirn. Aber diese Rolle, das war dieser Vergewaltigungsmonolog. Da, wo wir gerade auch auf Wohnungssuche gemeinsam waren, den habe ich mit einem Schauspieler vom Theater One erarbeitet. Und das war einer, der hat ganz anders gearbeitet, als ich jemals arbeite. der hat so Method Acting-like mit mir gearbeitet. Mhm. Viel so über Sense Memorying. Mhm. Für euch, wenn euch das nicht sagt, man kann versuchen, über verschiedene Sinne, zum Beispiel Gerüche oder Geräusche, sich an diesen Geruch zu erinnern und dadurch die Emotionen, die man damals hatte mit dem, oder die man mit dem Geruch verbindet, wieder hochzuholen. Das heißt, man schürt halt wirklich nur aus Erfahrungen. Und das finde ich ganz falsch. Das finde ich ganz übel. Ich finde, das macht man nicht, weil dann kommst du nämlich immer wieder an den Punkt, wo du so halbe Trauma-Aufrisse machst.
Mhm.
Weil du dann von irgendwas zehren musst, was dich gefickt hat, so.
Mhm.
Und das, da habe ich angefangen beim Geschlechtsverkehr mit meinem damaligen Partner zu weinen. Das war so ein Vergewaltigungsmonolog und ich hatte dann richtig, es ging mir echt nahe, das war echt nervig. Ja. Aber es war auch so gut, als es dann vorbei war, war es auch vorbei.
Aber meinst du vielleicht, dass du den Monolog jetzt nicht mehr gewahrst, weil, also weiß ich nicht, irgendwie dachte ich mir gerade so, vielleicht kann man sich Monologe so gut merken, weil man, das Gute ist ja, wenn man einen Monolog hat auf der Bühne, dass man die ganze Zeit irgendwie was verarbeitet, irgendwie und so ein Prozess stattfindet. Und so ein Monolog ist ja immer was, so ein Gedankending. Und das war dann einfach fertig. Weißt du, was ich meine? Dieser Monolog, du hast es einmal durchlebt, fertig und jetzt ist es weg. Und die anderen Monologe, die du noch nicht vergessen konntest, sind einfach Sachen, die dir noch präsent sind, an denen du noch arbeiten kannst.
Nee, ich glaube, das ist eher, also das klingt logisch, was du sagst, und es klingt auch gut, was du sagst, aber ich glaube, bei dem Monolog war es der Schutz, der gesagt hat, schieb ihn ab, okay, aus deinem Kopf.
Okay, ja.
Ja,
ja, interessant.
Wusste auch, ich habe den nie gern gespielt.
Ich glaube, ich hatte noch nie eine Rolle, die mir so nahe gegangen ist, dass ich, ich weiß aber auch nicht, ich dachte jetzt gerade so, schade, aber finde ich das schade, weiß ich gar nicht so sehr, weil ich glaube, ich bin nicht die Art von, also das ist nicht meine Art zu arbeiten. So, mhm. Ich bin immer so, wenn was kommt, dann kommt was.
Ja.
Und wenn nicht, dann einfach weiter, move on. So nicht versuchen, was zu erzeugen oder irgendwie was zu erzwingen, so. Es gab zum Beispiel auch schon Momente, als ich am Theater gearbeitet habe, fest noch, da habe ich dann für mich nochmal Monologe durchgegangen zu Hause und musste dann auf einmal krass anfangen zu weinen oder so, weil ich irgendwie so krass in so eine Schiene gegangen bin, wo ich dachte, okay, interessant, so könnte man das auch machen. Mhm. Aber das habe ich dann nicht unbedingt mehr bei der Vorstellung reproduzieren können, weißt du? Aber es ist gut, das so einmal gemacht zu haben, weil
das mache ich auch manchmal.
Unterbewusst spielt das ja noch mit.
Ja, weil der Körper so klug ist.
Ja.
Schauspiel funktioniert für mich immer am besten, wenn ich so aus dem Kopf raus bin und im Körper ankomme.
Ja. Und generell übers Körper. Das sind wirklich Leute, das Körpergedächtnis ist ein Wunder. Wenn man ein Stück lange genug gespielt hat oder oft genug gespielt hat, ist es völlig egal, wie lange du es nicht mehr spielst. Du musst einfach nur in den Modus reinkommen, auf diese Schiene draufkommen und dann easy, dann läuft sie da, weil der Körper sich alles merkt und dann kommt der Text auch automatisch.
Dazu habe ich tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, hast du ein präferiertes Werkzeug, mit dem du gerne arbeitest?
Das ist eine gute Frage.
Hört ihr?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, also wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ich irgendwie überall immer woanders
anders dran. An jeder Perle einen anderen Werkzeug,
genau. Ja. Anders rangehe. Und ganz ehrlich, ich habe auch keine bestimmte Technik oder so, die ich verwende. Meistens ist es so, wie ich arbeite, ist, dass ich mir einen Text angucke und ihn einfach erstmal spreche und gucke so, okay, wie hört sich das an? So, fühlt sich das richtig an? Hört sich das richtig an? Und so.
Bist du ein sehr intuitiver Spieler?
Ja, ich glaube schon, ich bin sehr intuitiv. Und ich, vor allem für mich ist auch immer wichtig, wenn es dialogische Sachen sind oder szenische Sachen, so, wie bin ich mit den anderen? Wie ist der Raum und so? Und,
dass wir noch nie zusammengespielt haben.
Ich weiß noch, dass wir einmal während des Studiums, da gab es eine Zeit, da durfte ich mir, hätte ich theoretisch was alleine machen können.
Da haben wir einmal irgendwie drüber geredet.
Genau,
ne?
Ja, aber irgendwie ist nie was draus geworden. Aber ja, wir haben noch nie was zusammen gemacht.
Ja, in der Schauspielschule, da habe ich sehr zu dir hochgeschaut, da fand ich dich immer sehr, sehr gut.
Jetzt nicht mehr.
Ich glaube einfach, nee, aber doch, ich finde immer, also warte, stopp. Ich finde immer noch, dass du ein sehr, sehr guter Schauspieler bist. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mich auf deine Stufe gekämpft. So, ich habe sehr viel
gearbeitet. Achso, siehst du so Stufen?
Schon.
Okay, interessant.
Ich finde, es gibt bessere und es gibt schlechtere SchauspielerInnen, ja.
Also, okay, interessant, weil ich glaube, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt, also für mich gibt es nur, entweder matcht ein Stück und ein Schauspieler oder ein Text und ein Schauspieler oder eben nicht. So, ich glaube nämlich eigentlich, dass jeder Schauspieler Potenzial hat. Weil es gibt bestimmt Sachen, die du mega machen kannst, wo ich absolut versagen würde.
Aber ich finde, und deshalb nochmal zurück zur Technik, weil wenn du eine gute Technik hast, dann kannst du, glaube ich, jeden Text rocken. Wenn du eine gute Regie hast mit einer guten Technik, kannst du jeden Text rocken.
Meinst du?
Ja, am Anfang, als ich den Text jetzt von dem Monologstück gelesen habe, da dachte ich mir so, heiliger Bimbam, wie soll ich denn irgendwas über Fußball erzählen? Mhm. Wie soll ich denn irgendwas über das? Ich habe den Text durchgelesen und dachte, da klingelt absolut gar nichts. Mhm. Ich habe das so selten, dass ich mir denke, der ganze Text bockt mich null. Und das war aber so da. Und trotzdem ist es im Endeffekt ein sehr, sehr gutes Stück geworden, wo ich auch sehr, sehr gut reingefunden habe, aber halt über ganz, ganz viel Technik. Mhm. Über ganz, ganz viel Technik. Weil ich bin Subtextmensch. Mhm. Das ist mein liebstes Werkzeug. Also ich merke auch immer Perle, immer was anderes. Mhm. Aber Subtext funktioniert bei mir richtig, richtig gut. Subtext ist der Text, den wir denken, während wir sprechen. Das heißt, es geht nicht zwingend um das, was gesagt wird, sondern halt, wie es gesagt wird. Und das können wir halt beeinflussen für die Gedanken, die wir vorher, danach oder währenddessen halt denken. Je nachdem, wie es so funktioniert. Und das ist für mich auch immer das, was ich versuche, wo ich am Ende des Abends sage, das war ein gelungener Abend, wenn ich weiß, ich habe kein einziges Mal als Schauspielerin gedacht, sondern ich habe nur als Figur gedacht, dann weiß ich, das war ein gelungener Abend.
Ja. Ja, lustig, ich überlege gerade, was für mich dann ein gelungener Abend ist. Ich glaube, wenn ich, also idealerweise weiß ich am Ende nicht mehr, was ich gemacht habe, weil ich so drin war, weißt du? So, oder kann einfach loslassen,
ja,
so mich,
ja, loslassen,
so loslassen ist ganz, ganz wichtig, so mich zulassen, nicht mehr so versteifen, so in einlassen, die verschiedenen einlassen, zulassen. Eigentlich geht's auf der Bühne doch nur darum, entspannt zu sein irgendwie und einfach die Abmachungen, die getroffen wurden, einzuhalten.
Ja, aber es ist manchmal, denke ich auch so, wie viele, also teilweise gibt es ja 3 Abmachungen pro Satz. Und dass wir die uns alle behalten können, dass wir das alles immer wieder, da frage ich mich manchmal selber, wie ich das mache.
Okay.
Hast du so Momente, wo du so denkst, krass, wie schaffe ich das überhaupt?
Ich überlege gerade. Also ich hatte, in Meiningen hatte ich ein Stück, da habe ich halt eine Rolle gespielt, die quasi aus 3 verschiedenen Rollen zusammengeschrieben wurde und aber auch alle diese 3 Funktionen erfüllen musste. Und ich bin da so dran verzweifelt am Anfang und irgendwann meinte dann ein Schauspielkollege zu mir, wo ich dachte so, ah ja, es macht voll Sinn. Der meinte so, Markus, stress dich doch nicht damit, irgendwie in jeder Szene all diese 3 Sachen zu spielen.
Mach
so.
Pro Szene eine
Sache. Mach eine Sache pro Szene und den Rest macht der Zuschauer. Der macht sich das, der reimt sich das dann zusammen, fertig. Und das war dann so mein Aha-Moment, wo ich dachte, ja, klar. Ja,
man darf auch nicht zu viel wollen, ne?
So, man darf immer nicht zu viel wollen Sache. Und man darf auch nicht den Zuschauer unterschätzen, der ist ja auch noch da.
Ja.
Und es kommt natürlich auch auf den Regisseur drauf an, ne? Wie der auch in seiner Kommunikation.
Aber deshalb ist Regie auch so wichtig, weil man muss halt, von innen checkt man nicht, was gesehen wird.
Ja.
Zu 100%.
Ja, total. Wie gehst du damit um, wenn du in einem Arbeit und einem Probenprozess eine Anweisung bekommst, die umsetzt, das Gefühl hast, du hast sie krass umgesetzt und also dir wirklich sicher bist, ja, 100% umgesetzt und der Regisseur sagt, nee, ich sehe es nicht.
Ich bin eine Spielerin, die immer versucht, neue Angebote zu liefern. Das heißt, wenn er es nicht sieht, dann würde ich wahrscheinlich, ich versuche halt immer auch, je nachdem, was gesagt wird, halt mir das selber zu übersetzen. Manchmal verstehe ich auch nicht, manchmal sage ich einfach so, okay, sorry, ich weiß gerade nicht, was du meinst, hast du vielleicht andere Worte für mich, die da helfen? Oder ich schaue halt einfach, okay, ich kann mir vorstellen, dass du was anderes von mir möchtest und versuche das dann umzusetzen. Oder ich mache einfach, oder ich sage einfach, was ich auch schon gemacht habe im Proben, dass ich sage, okay, ich gebe dir jetzt 3 Möglichkeiten, schau mal, was dir gefällt. Also tatsächlich, ich versuche immer so einfach.
Ja. Angebote.
Ja, das, wie beim Dach halt. Ja, welche Ziegeln willst du? Was sieht am besten aus?
Ja.
Und dann kann man sagen, nee, alles 3 nicht, aber mach mal eine Mischung oder sowas. Ja. Weißt du, dann kann man, ich finde halt, wenn ich Angebote gebe, habe ich es am meisten in der Hand, was daraus passiert.
Ja, sehr cool. Und was, also noch was anderes, was ich so versuche jetzt in letzter Zeit immer öfter zu machen, ist noch viel mehr so mich persönlich mit einzubringen in die Rolle, weil ich das Gefühl habe, dass das dem dann immer noch mehr gibt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil ich mag das nicht, wenn man, ich finde, man merkt immer auf der Bühne, wenn Leute spielen, in Anführungszeichen, weißt du? Mhm. Also wenn sie halt so aufgesetzt sind. Und ich finde, es braucht immer so diese, man muss den Menschen dahinter sehen.
Ja, da hatte ich einen Aha-Moment, als ich mich sehr viel mit Meisner auseinandergesetzt habe. Weil Meisner ist ein Theoretiker, der sagt, Acting is Reacting. Mhm. Und das hat für mich übel Sinn gemacht. Und deshalb versuche ich immer, egal auch beim Monolog, auf mich selber zu reagieren.
Oder auf das, was das Publikum dir gibt.
Oder auf das, was das Publikum mir gibt.
Beim Monolog ist ein Dialog mit dem Publikum.
Ja, ist es auch. Total. Und ich finde, sobald du halt reagierst, kannst du das gar nicht mehr überzogen. Dann reagierst du halt, dann kommt es so, wie es im Moment ist.
Ja.
Das habe ich versucht, dann immer so zu reagieren quasi. Ja.
Und
aber du siehst, ich habe für alles hab ich einen Hammer irgendwie.
Ja, wirklich, crazy. Ja, ich bin so gar nicht, ich bin immer so, wenn ich...
so Technikfanatiker.
Ich bin so richtig, ich glaube, ich bin echt richtig krass intuitiv.
Spannend.
Ja, aber ich glaube, ich habe auch eine gute Intuition, was das angeht, weißt du, ich habe so ein gutes Gefühl, so was funktioniert auf der Bühne und...
ja, das kenne ich auch, dass man das
und
manchmal
so... Und so ein gutes Gefühl auch für Zeit, das finde ich nämlich ist auch immer ganz wichtig.
Boah, da habe ich
Pausen,
ein schlechtes
Zeit
Gefühl.
Lassen.
Ja.
Pausen, sich Zeit lassen und das ist erfordert, also wirklich eine Pause zu machen, erfordert so viel
Mut und Konzentration,
wirklich. Ja. So viel Vertrauen auch in das Publikum, dass da die Spannung bleibt oder in den Szenenpartner, dass der nicht auf einmal reingeht oder so, dass man da was geschaffen hat.
Aber Pausen retten, das ist so witzig, weil bei der Arbeit jetzt von dem letzten Monolog war das eigentlich die große Überschrift. Ich musste Pausen lernen. Mhm. Ich habe ganz viel gelernt, weil ihr hört das auch, wenn ihr den Podcast hört, ich verhaspel mich gerne, ich rede gern schnell, ich habe eine,
ja.
Ich voll oft rede ich schneller, als ich denke. Oder immer so, erst denken, dann reden. Ja. Und ich war so, fuck.
Ja, weil ich glaube, so gerade in den Pausen passiert, kann so richtig viel.
Ja, voll.
Nice
weil dann kannst du auch schön anfangen zu denken.
Ja, total. Und es gibt nichts Besseres, als nach so einem krassen, emotionalen Moment eine lange Pause und dann wieder anfangen.
Ja.
Oh, das ist so richtig.
Brüche spiele ich auch so gerne. Oh, aber so Brüche schön. Machen Spaß. Ja.
Machst du lieber, die Frage habe ich auch mal bekommen, da habe ich mich auch drüber gefreut. Hast du lieber klassische Texte oder so moderne Texte?
Es kommt drauf an, welcher Klassiker.
Mhm.
Weil zum Beispiel Schiller mag ich gerne. Ich weiß nicht warum.
Mhm.
Schiller mag ich gerne. Kleist finde ich irgendwie auch cool, habe ich auch irgendwie Bock drauf, durfte ich bisher noch nicht spielen. Was ich, ich habe ja jetzt Wojcik gespielt und Büchner kann mich mal, finde ich gar nicht geil von der Sprache her, irgendwie bockt mich null. Ich weiß auch, es ist, Molière finde ich ganz toll, klar, weil der einfach witzig ist.
Mhm.
Und Shakespeare habe ich einfach keine Emotionen.
Okay, ja. Also bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich finde klassische Texte geben viel mehr Interpretationsspielraum.
Ja, das stimmt, weil es viel metaphorischer geschrieben ist, ne?
Viel metaphorischer und viel, also, und das liebe ich halt einfach.
Ja.
Dass man damit eigentlich alles machen kann.
Das ist auch so witzig, dass wir quasi Gedichtsinterpretation, also wir machen ja das, was man in der Schule als Interpretation macht, machen wir als Beruf.
Ja, stimmt. Und bringst halt auf die Bühne.
Ja.
Ja. Und ich finde, es gibt nichts Besseres, als wenn du so einen komplizierten klassischen Text hast und dir den dann erschließt und dann erstmal verstehst du, okay, das wird da gerade gesagt, das wird da gerade verhandelt. Das liebe ich einfach. Aber ich finde das lustig, dass du sagst, dass du da so Unterschiede hast. Kleist würde ich niemals spielen wollen, weil ich finde das eine ganz schreckliche Sprache. Das ist ja nur ein langer Satz eigentlich.
Ja, aber ich finde das irgendwie ganz geil.
Boah, nee, ich weiß nicht. Und ansonsten habe ich, glaube ich, keine, Schiller ist wirklich...
Der ist halt so romantisch, irgendwie ist das auch ein bisschen...
Ja.
So verschnörkelt. Der macht auch schöne Bilder irgendwie. Aber ich finde moderne Texte, also ich...
Können auch cool sein.
Eigentlich, Text an sich ist mir auch ganz oft ganz viel egal.
Interessant.
Mir ist es viel wichtiger, dass die Figur geil wird. Das irgendwie spannend, ja.
Mhm. Ja, das ist auch so eine Sache. Also, ich habe mich das neulich mal gefragt, ob ich so ein krasser Figuren. Und bei mir entwickelt sich die Figur meistens so über das.
Same.
So, ich bin nie so, dass ich vorher gucke, dass ich vorher
was
irgendwie.
Was habe ich für eine Körperlichkeit?
Das passiert gar nicht.
Das passiert bei den Proben, ja.
Same. Ich habe das immer versucht und immer dachte ich mir so, nee, das ist es nicht. Das muss passieren.
Aber was ich immer gerne mache beim Unterrichten auch, ist. Und auch selber als Schauspielerin ist so Rolleninterviews. Also ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Wie bin ich aufgewachsen? Ugh. Wo komme ich her?
Erstens, sie geht.
Zweitens, sie geht.
Oh, es gibt nichts Schlimmeres als Rolleninterviews, wirklich.
Also für die es nicht wissen, da setzt du dich halt quasi in der Figur auf einen Stuhl und dann werden halt Fragen gestellt. Und das soll dazu.
Kann ich halt nicht, wenn ich noch keine Figur habe. Wie soll ich mich dann in der Figur irgendwo hinsetzen?
Aber so entwickelst du ja auch quasi die Figur.
Ja.
Ne, über diese Fragen.
Ja.
Und ich finde, ganz oft ab der ersten Frage ist schon klar, was da passiert.
Hm.
Und dann, und durch die Fantasie halt, kriegt man eine Geschichte, eine Biografie und finde ich, kann die Figur halt dreidimensional machen.
Ja.
Ne?
Obwohl, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, was ich ganz cool finde, ist so Rolleninterviews, wo du anfängst, als Markus über die Rolle zu sprechen. Und ja, das dann fängst auch. Du über und die dann, Fragen halt langsam mm-hmm. an, so.
Witzig, das kenne ich aber nur andersrum. Erst in der Figur und dann ohne.
Ah, okay. Witzig. Ja. Ich denke mir gerade so, das könnte ich mir gerade vorstellen, so dass ich erstmal anfange, so über die Figur zu reden und dann irgendwann merke ich so, ah ja, okay, der ist so drauf und dann werde ich immer mehr so die Figur, weißt du? Weiß nicht, warum meine Figur jetzt so ein Ding
war. Schau, das passiert halt einfach. Und dann merkt man so, stimmt's oder stimmt's nicht? Die ja. doch ja irgendwie anders.
Ja.
Andere Frage. Was hältst du eigentlich von meinem Zahnstein?
Ah, ja.
Warte, hast du es wirklich nicht gesehen?
Doch, ich hab's gesehen. Nicht Nein, gesehen? Doch, doch. Voll schlecht gespielt. Dass ich, ah, ja. Na, weil in meinem Kopf passiert ist, es war, hä?
Was für ein Zahnstein?
Nein, ich dachte
Sollte mir der so, nicht weg? Na,
ich dachte mir so, ja, was soll ich davon halten? So, das war meine Reaktion. Weil ich dachte so, hä, den hast du doch immer.
Nee, der ist ganz neu.
Echt?
Aber dann ist gut, wenn du denkst, dass ich den schon immer hab, dann passt ja, der
du bist auf jeden Fall eine Zahnstein-Person.
Das
klingt falsch.
Nee, aber es ist schon so, ich auch
das
so
sagt ja der Zahnarzt auch immer, ja, sie sind eine Zahnstein-Person. Der muss weg. Oh, ich finde das richtig
schön. Aber ich habe das vom Zahnarzt machen lassen.
Hat er dann auch den Zahnstein entfernt, den schlechten?
Nee, dafür muss ich nochmal. Gar keinen Bock.
Was machst du denn heute noch so, um das Ganze mal zu Ende zu bringen? Ja, weil wir gleich schon wieder, wir sind so lang. So lang wollten wir gar nicht. Wir haben nämlich nur ein bestimmtes Kontingent an Minuten pro Monat. Und das ist eigentlich schon überschritten. Das ist nicht das gut.
Stimmt.
Aber okay, die Folge kommt ja sowieso erst am... Nein, wir schneiden hier nichts raus. Aber wann erscheint diese Folge? Was für ein Tag 5. ist heute? Am 4. April.
Dann 4. Das kann gut sein. Ja, ich frage mich, ob... dass vielleicht jemand einen April-Scherz bekommen hat. Ich frage mich, ich habe immer wieder Bock und das Einzige, was mir einfällt, ist zu sagen, ich bin schwanger. Irgendwie ist das nicht witzig. Deshalb lasse ich es mit den April-Scherzen. Aber dieses Jahr habe ich irgendwie Bock, Alex mal in die Pfanne zu hauen.
Mit dem Schwangerwitz?
Ja, mit was Besserem. Hast du eine Idee?
Also es muss ja was sein. Also weiß ich nicht, ein Witz ist ja immer meistens wie eine Lüge, die dann aufgelöst wird. Und dann ist halt die Frage... Wie möchtest du es auflösen? Zu was Gutem hin oder zu was Schlechtem hin?
Ich will danach halt sagen, April, April.
Und dann möchtest du, dass er dann so oh, ist oder so, oh.
Lieber, oh. Okay. Und ansonsten ist er traurig. Ich bin ja nicht traurig. Ich bin vielleicht eher traurig, war, damit er dann wieder glücklich ist. Okay. Wir haben ein Lotto gewonnen, April, April. Oh.
Das wäre richtig mies. Boah, wenn Felix das immer
Boah, ich könnte das jetzt einfädeln. Jetzt einen Lottoschein kaufen und sagen, schau mal, ich habe Lotto gespielt, wir wissen es dann. Nee,
viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert. So mach das nicht. Du kannst ja auch so praktische Witze machen, so irgendwie das ganze Wohnzimmer mit Post-its zukleben oder so. Wenn er dann aufwacht,
das
dann
kommt er rein. Das ist
witzig. Ja. Oder irgendwas vertauschen oder so, wo er dann voll verwirrt ist, so, hä?
Das
er vielleicht gar nicht erst mitbekommt.
Das ist auch gut.
Mhm. Der Witzekönig hier, Marco. So, vielleicht mach ich auch
Abfälle. Machst du gerne Streiche?
Nein.
An Halloween hast du bestimmt die Häuser mit Klopapier eingewickelt.
Nein.
Echt?
Was? Das macht man nicht in Deutschland.
Doch.
Was? Echt?
Ich hab das gemacht.
Also weiß ich nicht, sowas habe ich nicht gemacht. An Halloween war ich nie unterwegs oder habe irgendwelche Streiche gespielt. Aber ich habe schon manchmal so kleine Witze, Streiche. Ja. Aber nichts Großes.
Zum Beispiel Kekse klauen.
Und in diesem Sinne, fühlt euch im Abend.
Nur wenn ihr wollt.
Und bis zum nächsten Mal.
Kinder,
Dieser Podcast wurde präsentiert von
Gegen einen Beitrag Ihrer Wahl können Sie persönliche Nachrichten, Grüße oder die Nennung Ihres Namens im Podcast hören. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Zu Risiken und Nebenwirkungen dieser individuellen Aufmerksamkeit konsultieren Sie bitte den Podcast-Host oder Ihr Budget.